Schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie viele Pharisäer heute Morgen hier sind. Handzeichen? Also doch, schon ein paar. Zolleinnehmer? Haben wir auch. Also passt. Super heute Morgen. Wir haben also alles hier vertreten, was unseren Bibeltext heute ausmacht. Muss ich den überhaupt noch vorlesen? Wissen alle, worum es geht? Okay. Ich lese unseren Predigtext aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Aber ihr könnt gerne in eure eigene mitlesen. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein, und die deshalb für die anderen, nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen. Er ging gar nicht bis nach vorne hin, wo die Großkopferten waren. Der blieb vorne stehen. Und er wagte nicht einmal aufzublicken. Ja? Der wusste genau, was am Boden war. Mehr nicht. Und er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Und Jesus sagt: Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So, jetzt wüsste ich total gerne, was ihr so gedacht habt bei dem Predigttext. Du meine Güte, alte Kamelle, kenne ich, brauche ich nicht drüber nachdenken, ist doch alles schon klar, ja? Meine Güte, der Pharisäer ist ja total bescheuert. Der müsste doch wissen, dass er damit bei Gott nicht landen kann. Wie blöd kann man denn so sein? Damit kann man doch bei Gott nicht punkten. Zolleinnehmer, okay, alles richtig gemacht, wissen wir. Seit Kindergottesdienstzeiten hat man uns schon erklärt, dass das gut ist. Also, nee, so wie der Pharisäer geht nicht. Gut, dass ich nicht so bin wie so ein Pharisäer, oder? Weil, wer will schon so sein? Und wenn ihr euch nun ertappt fühlt, ich finde, macht euch mal keinen allzu großen Kopf, denn diese Reaktion, auch die Reaktion des Pharisäers, ist völlig menschlich. Sie ist ganz normal. In der Psychologie sagt die Theorie des Herrn Festinger, des sozialen Vergleiches, dass der Mensch sich überhaupt nicht unabhängig definieren kann. Das geht gar nicht. Ich kann mich alleine gar nicht definieren, schaffe ich überhaupt gar nicht, sondern ich muss dazu immer jemand anders haben. Also ich kann mich nur definieren im Verhältnis zu einem anderen Menschen. Ich brauche jemand, mit dem ich mich vergleichen kann. Ja, ich möchte meine Verhaltensweisungen, meine Meinungen, meine Gefühle mit anderen Menschen abgleichen. Und das ist absolut notwendig, das brauchen wir, so sind wir angelegt, um unsere Position und unsere Rolle im Leben und in der Gesellschaft einnehmen zu können. Das ist wichtig und menschlich. Sich zu vergleichen gehört also zu unserem menschlichen Wesen, zu meinem Wesen, zu deinem Wesen dazu, das ist normal. Also brauchen wir jetzt nicht schon mal den Kopf in den Sand zu stecken, so dramatisch ist das nicht. Und unglaublich gerne tun wir das im sogenannten Abwärtsvergleich. Ja, Abwärtsvergleich heißt, wir vergleichen uns total gerne mit Menschen, wo wir schon mal so die Ahnung haben, der könnte schlechter sein wie ich. Das ist total beliebt, vor allem bei Männern. Frauen vergleichen sich viel öfter als wir Männer im Aufwärtsvergleich. Ja, wir sehen ein Vorbild, was wir nie erreichen können. Ach, so schön, so beliebt, so erfolgreich, komme ich nie hin. Das unterscheidet Männer und Frauen ganz wesentlich. Ich arbeite in einer Firma, die sich mit Elektrotechnik beschäftigt, in der Entwicklung, und überall sitzen noch ganz viele kluge Köpfe, die sich auch gerne mal in der Pause über technische Themen hitzige Diskussionen liefern. Und letztens war ein sehr kluger Kollege da, der sprach über das autonome Autofahren. Dass das doch ein Segen für die Menschheit wäre. Da sagt ein anderer, hör mal, geht gar nicht. Da hat es schon wilde Unfälle gegeben mit dem Tesla. Die sind da, das ging überhaupt gar nicht. Und der Kollege sagte, ja, aber pass mal auf, diese Technik, so unausgegoren wie die ist, sie lässt die Emotion des Menschen draußen vor. Ja, also ganz viele Unfälle passieren nicht deswegen, weil wir das nicht können, sondern weil wir absichtlich was Falsches tun. Das heißt, wenn einer auf der Autobahn von jemandem angeblinkt wird, neigt er dazu, auf die Bremse zu gehen, um den auffahren zu lassen. Oder im Autorennen, klar, an der Ampel mal einer brumm, 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 und der Nächste sagt, ja, ich auch brumm, 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 und dann geht's los. Also vieles von dem, was wir im Verkehr falsch machen, passiert nicht, weil wir das nicht können, sondern weil wir bewusst uns falsch verhalten. Und all diese Emotionen werden ja raus, wenn es ums autonome Fahren geht. Darauf habe ich dann eingeworfen, dass das ja sicherlich für den normalen Autofahrer, ja klar, die können ja nicht anders. Aber ich fahre 60.000 Kilometer im Jahr, also mir passiert es nicht. Also ich bin so gut, ich bin besser als so ein Autopilot. Und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine. Wisst ihr, dass sich über 90% aller Männer für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer halten? Was ja schon nicht sein kann, es können nicht 90% besser sein als der Durchschnitt. Das geht gar nicht. Also wissenschaftliche Untersuchungen zeigen immer wieder, dass wir überhaupt gar nicht in der Lage sind, uns selber objektiv zu beurteilen. Das kriegen wir überhaupt gar nicht hin. Dass wir uns mal so neutrale Position einnehmen, geht überhaupt gar nicht. Und sehr häufig schätzen wir uns besser ein, als wir sind. Ja, so ist das nun mal. So sind wir Menschen. Wenn ich also in mir selbst oder wir in uns selbst keinen guten Maßstab für unser Leben und für unsere gesunde Selbsteinschätzung habe, ja, was wollen wir dann als Maßstab nehmen? Ist ja eine gute Frage. Und ich finde, die wird hier in unserem Gleichnis toll beantwortet. Der Pharisäer hat seinen Blick in sich gerichtet, auf sich selbst, und sagt zu Gott, du Gott, schau doch mal her, wie ich bin. Er sucht und findet sein Selbstwertgefühl, seine Gerechtigkeit in seiner eigenen Person. Das ist ja auch total modern, oder? Bleib bei dir selbst, schau auf dich selbst. Nur so kannst du erfolgreich werden. Lass dich nicht beeinflussen. Ja. Und der Pharisäer benutzt das, was er in sich selber findet, als so eine Art Handelsware gegenüber Gott. Der sagt, du Gott, so schlecht bin ich ja gar nicht. Ich bin mir sicher, dass auch der Pharisäer weiß, dass er letzten Endes ein sündiger Mensch ist. Aber er setzt dagegen alles das Gute, was er so bei sich findet. Das ist eine Menge. Ja, wahrscheinlich besser wie ich, mit Sicherheit. Seine guten Taten, sein Bemühen, seine Bescheidenheit, vielleicht auch seine Sündenerkenntnis. Ich glaube, er weiß, dass er ein sündiger Mensch ist. Und so kommt er zu dem Ergebnis, du Gott, du musst doch eigentlich mit mir zufrieden sein. Also wenn ich mich so angucke, bleibt ja überhaupt keine andere Wahl. Und das gibt ihm Sicherheit. Ihm persönlich. Er findet seine Sicherheit in sich selbst. Und was sagt Jesus dazu? Wir gucken nochmal in den Vers 14 unseres Predigttextes. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Gott hat eine ganz andere Ansicht von dem, wie wir sind, als wir selbst. Unsere Selbstwahrnehmung trügt uns. Der Maßstab, der also wirklich zählt, ist also, ob etwas in Gottes Augen Bestand hat. Wie ich über mich denke, ist da total uninteressant, weil das kann ja auch enorm schwanken. Ja? Der Zolleinnehmer hätte ja vielleicht auch bei Gott glänzen können. Er sagt, du Gott, ich bin total demütig. Ich stehe vor dir und ich erkenne, dass ich da überhaupt nichts ist. Er hätte auf seine Selbstkritik hinweisen können, dass er das weiß. Aber der sucht gar nicht erst bei sich. Der versucht gar nicht erst zu handeln. Er weiß, dass er Gott nichts bieten kann. Der lässt es sofort sein. Und das nicht, weil er so ein super miserabler Kerl wäre, ein besonders schlechter Mensch, schlechter als alle anderen, sondern weil er weiß, dass Gott zu groß und zu heilig ist, dass auch nur irgendein Mensch mit ihm handeln könnte. Und wir alle können nicht mit Gott handeln, indem wir ihm Gutes anbieten, um dann eine Gegenleistung zu fordern. Gott, du musst doch, weil ich ja. Ja? Gott, du musst doch, ich hab doch schon. Den Handel gibt's bei Gott nicht. Braucht man gar nicht erst probieren. Lasst uns Zolleinnehmer sein. Und was macht der Zolleinnehmer richtig? Er schaut weg von sich und er hofft auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Nichts anderes. Und genau dort, bei diesem Gott, vor dem er da steht, in all seiner Armut, sucht er seine Sicherheit und Gerechtigkeit, weil die nicht in ihm drin liegt. Er sucht seine Sicherheit und Gerechtigkeit bei diesem unglaublich heiligen Gott, mit dem man nicht handeln kann. Auf die Frage der Menschen, was denn so das wichtigste Gebot oder der wichtigste Maßstab für das Leben überhaupt sei, antwortet Jesus in Lukas 10, Vers 27, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das heißt doch aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass wir uns in einer gesunden Weise lieben können, sollen und dürfen, oder? Wie mich selbst. Steht ja nicht, du sollst deine Mitmenschen lieben, sondern wie dich selbst. Also, ja, ist der Pharisäer denn dann so schlimm? Der hat sich doch lieb, oder? Komisch, ne? Was ist denn da der Unterschied zwischen dem, was Jesus sagt und was der Pharisäer tut? Ich glaube, was Jesus tut, er sagt, finde einen gesunden Umgang mit dir selbst. Du musst dich nicht zu jeder Sekunde selbst verdammen. Du darfst zu dir selber finden als geliebtes Kind und daraus deine Definition erfahren. Erfahre sie aus Gott und dann kannst du den anderen lieben wie dich selbst, weil deine Position von Gott definiert wird. Der Pharisäer in unserem Gleichnis ist einfach nur selbstverliebt. Das ist ein Riesenunterschied. Und das Erstaunliche, finde ich, bei diesem Gleichnis ist, dass sich Jesus an religiöse Menschen wendet, also an die Frommen. Und da stellt sich die Frage, sind wir nicht alle immer wieder auch mal so ein bisschen fromm wie so ein Pharisäer? Fromm sind wir doch alle, wollen wir doch gerne alle sein. Sind wir nicht immer wieder gerne mal ein bisschen selbstverliebt? Schauen wir nicht alle gerne immer wieder mal so ein kleines bisschen herab? Tut doch gut, sich mal nach unten zu vergleichen. Versuchen wir nicht auch Gott immer wieder unsere guten Taten, unsere Mitarbeit, unsere Leistung, ja auch die Leistung in der Gemeinde als Handelsware anzubieten? Damit wir uns gut fühlen können. Fühlen, nicht gut sind, damit wir uns gut fühlen können. Aber das Selbstwertgefühl ist ein wankelmütiger Geselle, sag ich euch. Wie leicht kann ich meine Leistungsfähigkeit verlieren? Wie stehe ich denn dann da? Leistungsfähigkeit geht uns irgendwann alle abhanden. Es gibt viele Situationen, Krankheit, Alter, wo ich feststelle, dass mit der Leistungsfähigkeit hört einfach auf. Und wie definiere ich mich dann? Wie definiere ich mich denn dann, wenn ich nicht mehr kann, wenn meine Knochen nicht mehr mitkommen, nicht mehr wollen? Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir zugeben, dass wir einfach nicht so sind, wie wir sein sollten. Und dass wir sündige Menschen sind, ja, auch als gestandene Christen. Wir tun uns schwer mit dieser simplen Wahrheit, dass keiner mit seinem Leben vor Gott bestehen kann. Ich nicht, du nicht. Das reicht nicht. Wir tun uns schwer, von dem lebendigen Gott unsere völlige Armut, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Schwäche einzugestehen. Das einfach immer wieder zu sagen, Gott, ohne dich kann ich nichts. Als Petrus am See Genezareth erkennt, nach dem großen Fischzug, dass Jesus unendliche Macht hat und der Sohn Gottes ist, da sagt er: Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Zum Glück hat Jesus das nicht getan, aber es zeigt etwas von dem, was passiert, wenn wir mal mit Gottes Augen auf uns selbst sehen und erkennen, wer wir wirklich sind. Und Jesus sagt uns hier im Gleichnis vom Zolleinnehmer und Pharisäer: Du bist ein sündiger Mensch, ja, aber aus meiner Liebe kannst du deine Gerechtigkeit ziehen. Komm zu mir und schau auf mich. Guck nicht auf dich, schau auf mich. Du sollst und du darfst mich suchen und finden. Ich suche doch gerade die Verlorenen und die Gestrandeten. Du darfst dich mir nahen. Du darfst Kontakt mit mir aufnehmen und es ist nicht wichtig, mit welchen wohlklingenden Worten du betest. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Das interessiert vielleicht die anderen, denen du was vorbetest. Aber mich interessiert das überhaupt nicht. Und je mehr wir uns unwürdig fühlen, umso mehr dürfen wir zu ihm kommen. Mühselig und beladen. Und das gilt auch für dich und für mich, egal wie lange du schon mit Gott unterwegs bist. Ich weiß nicht, was du mit dir rumschleppst. Ich glaube, jeder von uns schleppt irgendwas mit sich rum. Irgendwas, eine ungute Gewohnheit, die Einzug in mein Leben gefunden hat, die ich gut verstecke, kultiviere, die ich Gott nie zeige, obwohl er die sowieso sieht. Und der Teufel, der hat da Spaß dran. Der Teufel ist nämlich eine echte Macht. Er möchte nämlich nicht, dass du das Gebet des Zolleinnehmers sprichst. Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Der Teufel arbeitet ganz subtil. Er arbeitet mit Scham und Zweifel. Ja, darf denn so ein krimineller Ganove wie ein Zolleinnehmer überhaupt zum Tempel? Meine Güte. Darf ich eingestehen, dass ich als Kind Gottes immer noch nicht alles abgegeben habe, dass ich immer noch Schuld und Sünde mit mir rumschleppe, die mich in meinem Alltag belastet? Klar ist, ohne Jesus kann ich nichts. Das hat der Zolleinnehmer schmerzhaft erkannt. Und die Bibel ist voll von solchen Menschen, die es erkannt haben, dass sie ohne Gott nichts können. Menschen, die aus der Gnade Gottes leben. Die Bibel ist voll davon. Unverdiente Gnade. Noah fand Gnade vor Gott. Da steht nicht, er war so ein super Typ. Da steht, Noah fand Gnade vor Gott. Und ohne diesen Noah, der Gnade vor Gott gefunden hätte, wären wir alle nicht hier. Noah fand Gnade vor Gott in einer sterbenden Welt. Abraham fand Gnade und glaubte dem Herrn. Erst die Gnade. Paulus gehörte zu den Pharisäern und bekämpfte die Christen, bis ihm Jesus vor Damaskus offenbarte. Und er, Paulus, erkannte, ich bin ohne die Gnade von Jesus verloren in Zeit und Ewigkeit. Ich kann das verfolgen, ich kann da draufschlagen, kann machen, was ich tue. Hier sehe ich Gott. Und dieser Jesus ist Gottes Sohn. Und ohne diesen Jesus bin ich verloren in Zeit und Ewigkeit. Der Mönch Martin Luther, den quälte eine ganz existenzielle Frage. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Ich brauche einen gnädigen Gott, weil ich keine Verhandlungsmasse habe. Wenn ich mit Gott irgendwie in Kontakt komme, dann geht das nur über Gnade. Und er führt lange einen inneren Kampf, weil er sich als Sünder fühlt, obwohl er sich mehr bemüht als alle anderen. Ja? Aber er entdeckt immer wieder an sich selber, ich liebe Gott einfach nicht so, wie ich das sollte. Ich kriege das überhaupt nicht hin. Ich tue so viel, ich will so viel, ich mache. Aber meine Verhandlungsmasse reicht nicht. Und der Wendepunkt in seinem Leben kam, als er entdeckte, dass er Gottes Liebe und Barmherzigkeit, die sich ihm in Jesus Christus offenbart, vertrauen kann. Endlich Vertrauen, statt abzumühen. Es kommt also darauf an, auf was ich schaue. Schaue ich auf mich oder schaue ich auf Jesus? Schaue ich auf die ewige Kraftquelle oder auf mein wankelmütiges Selbstwertgefühl. Wenn wir auf uns schauen, geht das gut, solange wir Erfolg haben. Ja? Ich kann auf einer Erfolgswelle reiten, die kann mich auch eine ganze Zeit lang tragen. Das funktioniert. Ein Erfolg bringt den nächsten hervor. Ja, auch das funktioniert. Und dann haben wir auch viel Kraft. Wir fühlen uns gut und stark und können positiv ins Leben gehen. Aber wenn es nicht gut läuft, sind wir auch schnell müde. Ich sage euch, manchmal reicht eine einzige negative Erfahrung, um alle guten Erfahrungen der letzten Zeit niederzubühlen. Wenn wir aber auf Gott schauen und ihm vertrauen, ist er eine ständig sprudelnde Kraftquelle. Jesus gibt mir immer einen Wert. Ich bekomme von Jesus immer Wertschätzung. Egal, was in meinem Leben passiert. Weil mein Wert nämlich dann nicht von meiner Leistungsfähigkeit abhängt, sondern von seiner Liebe. Jesus gibt mir einen Wert. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Und wenn dann plötzlich Angst und Sorge vor der Zukunft hochkommt und uns lähmt, dann möchte Jesus mir das gerne nehmen und mich davon befreien, damit ich mit neuem Mut durchs Leben gehen kann. Jesus ist das lebendige Wasser, die ständig sprudelnde Kraftquelle in meinem Leben. Hat schon mal einer von euch von Nathan Sharansky gehört? Ich auch nicht, bis ich in Urlaub fuhr und dort in dem Haus, wo wir Urlaub machten, ein Bibellesebuch las. Und da wir unseres vergessen hatten zu Hause, haben wir gesagt, ach, lesen wir doch mal. Und da kam die Geschichte von Nathan Sharansky. Nathan Sharansky war ein Jude in der Sowjetunion. Und er hatte sich jahrelang für politische Freiheit und die Rechte von Juden in der Sowjetunion eingesetzt. Und es kam im Jahr 1977, dass es immer gefährlicher wurde, das zu tun. Und es passierte, was passieren musste. Er wurde verhaftet und wegen angeblicher Spionage zu 13 Jahren Haft verurteilt. Kommt es bekannt vor, ist heute nicht anders, oder? Also da hat sich überhaupt nichts getan. Und dann plötzlich, 9 Jahre später, 1986, wurde er aus dem Gefängnis geholt, in ein Flugzeug gesetzt und nach Berlin geflogen. Er wusste gar nicht, warum. Und dann wurde er auf der Glienicker Brücke im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen sowjetische Spione ausgetauscht. Kurze Zeit später erhielt er eine Einladung zu einem Empfang im Weißen Haus in Washington. Dort informierte man ihn, dass ihn Ronald Reagan, der damalige amerikanische Präsident, sehr für seine Freilassung eingesetzt hatte. Immer wieder hatte er Petitionen geschrieben und hat politisch darauf gedrängt, Nathan Sharansky freizulassen. Und mit Tränen in den Augen bedankt er sich bei Reagan und dieser erwidert: Nathan, meine Frau und ich haben immer wieder an Sie gedacht und für Sie gebetet und es dafür eingesetzt, dass Sie freigelassen werden. Also, dass ein amerikanischer Präsident sich für die Freilassung eines kleinen Dissidenten einsetzt, der in einem Straflager in Sibirien vor sich hin vegetiert, das ist schon sicherlich unfassbar. Aber Gott, der Schöpfer des Universums, hat einen noch viel größeren Gefangenenaustausch gemacht. Und das für Menschen, die im Gegensatz zu Nathan Sharansky zu Recht verurteilt sind, nämlich für dich und mich und alle, die hier sind und alle, die am Bildschirm seid. Für uns alle hat Gott einen Gefangenenaustausch gemacht. Gott tauschte seinen Sohn, der absolut unschuldig war, gegen uns aus. Er ließ ihn für das büßen, was wir verbrochen haben. Und das ist es, was für unser Leben zählt. Worauf wir schauen wollen. Der große Gefangenenaustausch. Was Jesus für uns tat, das ist entscheidend für unser Leben. Nicht die aktuelle Lage meines Selbstwertgefühls. Die kann hoch oder runter, aber was Jesus für mich tat, ist Tatsache. Das verändert sich nicht. Das steht in unserem Leben. Und ich weiß, dass Gott nicht alle Probleme aus meinem Leben beseitigt hat. Und ich bin mir sicher, dass Gott auch nicht alle Probleme aus deinem Leben beseitigt hat und das auch nicht tun wird. Aber ich weiß und du darfst wissen, dass du geliebt bist. Egal, ob du dich geliebt fühlst. Dein Gefühl spielt da gar keine Rolle. Weil, dass du geliebt bist von Gott, ist eine Tatsache. Das kannst du mal fühlen oder nicht fühlen. Es gibt hoch und tief und auf und ab. Aber dass Gott dich liebt, ist eine Tatsache. Wenn ich auf mein Leben schaue, gibt es Situationen zum Jubeln, zum Danken, Zeiten, wo ich Gott ganz nahe fühle. Auch Zeiten, wo ich Gott gar nicht nahe fühle, wo ich feststelle, dass meine Kraft nicht mehr reicht. Und dann habe ich das Gefühl, dass Gott gar nicht da ist, dass Gott fern ist. Aber lasst uns weglaufen von uns, von unserem Gefühl, von unseren gerade vorhandenen Befindlichkeiten. Lasst uns auf Jesus blicken. Und dann kann und darf ich mir eingestehen, dass ich vor Gott arm bin. Ja. Und das, obwohl ich schon lange mit Gott unterwegs bin. Und dass in meinem Leben bis heute nicht alles in Ordnung ist und dass ich nicht perfekt bin. Aber auch für uns Christen ist es keine Schande, vor Gott arm zu sein. Auch heute Morgen nicht. Aber es kann der Anfang oder der Neuanfang auf ein neues Leben sein, das Gott in uns wirkt. Johannes 15, Vers 5 steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die sich mir in Erinnerung gebrannt hat. Die habe ich vor bestimmt 30 Jahren in einer Predigt gehört. Ich kann sie nicht so ausschmücken, weil das ist schon so lange her. Ich versuch's. Sie geht um einen Missionar in Afrika, der sich da einsetzte und den Ruf von Gott hatte. Was man damals machte, man machte so Rundreiseeinsätze. Kampagnen nannte man das. War für mich damals ein neues Wort, hörte ich zum ersten Mal. Was ist eine Kampagne? Man nahm einen LKW, den hatte man gekauft, so einen alten Bundeswehr-LKW, so ein Allradding. Da wurde die Ladefläche vollgepackt mit Technik und wurde zu einer Bühne umgebaut. Und dann fuhr man von Ort zu Ort. Dann wurden die Leute in den Ort reingeschickt. Du, da ist eine tolle Veranstaltung heute Abend. Die Ladefläche wurde aufgeklappt, Lautsprecher raus. Ein Gospelchor war dabei, da wurde richtig Musik gemacht. Und dann gab es eine knackige Predigt. Und so fuhr man von Ort zu Ort. Und dann passierte es, dass dieser Missionar sich zu seiner afrikanischen Begleiterin hingezogen fühlte. Und sie zu ihm. Was ja eigentlich nicht schlimm ist. Aber auf einer Missionarsrundreise lebten sie wie Mann und Frau zusammen, obwohl sie das nicht waren. Und Gott zeigt ihm mit einmal, du, weißt du was? Du fährst hier rum und erzählst den Leuten von Jesus und in deinem Leben stimmt was nicht. Das musst du korrigieren. Das traf ihn wie ein Blitz. Und er sagte, ja, das müssen wir sofort machen, das müssen wir sofort korrigieren. Wir müssen und wollen jetzt heiraten und ich muss den Menschen erzählen, dass ich ihnen was vorgespielt habe. Sie haben geheiratet und dann fuhren sie die Kampagne rückwärts. Könnt ihr euch vorstellen, wie peinlich das ist? Ja, sie fuhren alle Orte rückwärts ab, wo sie waren, bauten wieder ihren LKW auf und machten tolle Musik und er stellte sich da vorne hin mit seiner Frau und sagte, wir haben euch belogen. Wir haben Wasser gepredigt und Wein getrunken, wir haben Enthaltsamkeit gepredigt und haben nicht Enthaltsamkeit gelebt. Und wir möchten euch entschuldigen, aber Gottes Liebe ist trotz unseres Fehlers immer noch für euch gleich. Und das war eine unglaublich gesegnete Tour. Diese Rücktour sind ganz viele Menschen zu Jesus gekommen, weil da vorne Menschen sind, die plötzlich ehrlich sind, die zugeben, Mensch, wir machen Fehler, aber wir sind trotzdem von Gott geliebt und wir möchten euch diesen geliebten Gott ans Herz legen. Es ist also nicht das Schlechteste, wenn man auch als Christ erkennt, dass man vor Gott arm ist und dass man fehlerbehaftet ist. Und wenn man dann mit dieser Erkenntnis und aus dieser Erkenntnis heraus ehrlich vor Gott und den Menschen ist, dann kann Gott wirken. Amen.